Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Abkommen von Dayton zum Kriegsende in Bosnien und Herzegowina vor 30 Jahren interessiert uns. Der Streamingdienst Netflix kauft Warner Brothers. Wie verändert das TV und Kino, fragen wir. Und Eugene Ionescos Drama Die Nashörner im Düsseldorfer Schauspielhaus, wo es 1959 schon uraufgeführt wurde. Zu all dem lädt sie Michael Kühler ein. Herzlich willkommen. Mit Bühne wollen wir auch anfangen. Rike Süsko, die ist dekorierte neue Hausregisseurin am Wiener Volkstheater. Mit einer künstlerischen Stadtintervention schaut sie den Menschen nicht aufs Maul, sondern leiht ihnen ein Ohr, ein zweibeiniges. Ein Darsteller geht als stummes Ohr verkleidet durch alle Stadtbezirke.
Ist auch das Ziel, dass das Ohr wirklich möglichst alle Orte der Stadt durchforstet. Vom Krankenhaus über die Sauna, öffentlicher Verkehr, Einkaufszentrum, alles was es gibt. Dass man idealerweise was sieht, was die Menschen mit der Stadt und dem Volkstheater verbinden. Und auch das Gefühl haben, sie können gehört werden und damit auch Teil des Volkstheaters werden.
Sagt die Regisseurin. In ihrer ersten Arbeit hat sie einen Wiener Volksstückklassiker gewählt. Öden von Horvaths. Geschichten aus dem Wienerwald, uraufgeführt 1931. Süsko inszeniert aber nicht naturalistisch, eher abstrakt, artifiziell. Alle Darsteller reden nicht altösterreichisch, sondern sprechen im Dreivierteltakt. Auch das Korsett der Konformität kann eben Swing haben. Martin Thomas Pesel berichtet von der Premiere.
Die Wiener Vorstadt. Hier, unter den einfachen Leuten, entstehen die menschlichen Dramen, die das Volk so rühren. Das war im Biedermeier bei Johann Nestreu so, aber auch später im Fernsehen bei Vorabendserien wie dem Kaisermühlenblues. Dazwischen, in den frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, hat auch Öden von Horvath ein solches Volksstück geschrieben und ihm sogar den Titel eines Walzers von Johann Strauss gegeben. Doch Geschichten aus dem Wiener Wald ist in Wahrheit eine böse Bestandsaufnahme einer Zeit, in der die Nazis schon vor der Tür stehen, das Patriarchat wie selbstverständlich regiert und alle Menschen nur ihren eigenen Vorteil im Sinn haben. Im Stück möchte ein Spielwarenladenbesitzer, den alle den Zauberkönig nennen, seine Tochter Marianne dem Metzger Oskar zur Frau geben. In Rike Süskos Neuinszenierung am Wiener Volkstheater sind die meisten Figuren mit Personen anderen Geschlechts besetzt, ein Mittel, das sinnvoll zur Abstraktion männlicher Gewalt beiträgt. Caroline Marie Reinke ist Oskar, Maximilian Pulst spielt Marianne.
Marianne, Marianne.
Ja?
Ich bin so glücklich, Marianne. Am Sonntag ist offizielle Verlobung und Weihnachten, Hochzeit.
Nein, liebe Zuhörende, Sie haben das nicht verwechselt. Dies ist eine Schauspiel, keine Operettenkritik. Aber Süsko und ihr musikalischer Leiter Philipp C. Meyer versuchen sich an einem ambitionierten Experiment. Im Orchestergraben sitzen klassische MusikerInnen bereit, jederzeit zum Strauß-Walzer anzusetzen. Und die Figuren fallen immer wieder in den seligen Dreivierteltakt, egal wie abgründig böse Dinge sie zueinander sagen. Katharina Kurschat ist der Zauberkönig. Hier erklärt sie dem künftigen Schwiegersohn, er müsse die Hosen anhaben.
Ich glaub gar, dass du sie mir verwöhnst. Also nur das nicht, lieber Oskar, das rächt sich bitter. Nur niemals die Autorität verlieren Abstand, wahren Patriarchat.
Im lieblichen Setting eines drehbaren, abstrahierten Rummelplatzes walzern die Figuren in weiten Röcken ihrem Unglück entgegen. Marianne heiratet Oskar doch nicht, sie wird schwanger vom zwielichtigen Alfred, dessen bisherige Geliebte, die Tabaktraffikantin Valerie, sich mit dem Zauberkönig zusammentut. Der verstößt seine vermeintlich unmoralische Tochter, bis er sie, von Alfred verlassen, in einer Nacktbar antrifft. In einer gestrafften Fassung bringt Rike Süsko die rohe Gewalt der vermeintlich harmlosen Sprache zutage. Der schier ausweglose Dreivierteltakt macht sie noch erschreckender, da der Eindruck entsteht, dass besonders die männlichen Figuren selbstvergessen dahinleben und nicht wissen, was sie tun. Die Versöhnung findet schließlich über Mariannes Kopf hinweg statt, zwischen Oskar und Alfred, gespielt von Alexandra Czorowicz.
Ich wollte nämlich seinerzeit ihre Verlobung wirklich nicht auseinanderbringen. Aber die liebe Marianne bestand auf dem Alles- oder Nichts-Standpunkt. Verstehen Sie mich? Leicht. Der Mann ist ja nur der scheinbar aktive Teil. Und das Weib nur der scheinbar passive. Wenn man da näher hineinleuchtet, Abgründe tun sich auf.
Abgründe, für wahr. Auch wenn sich manche Ensemblemitglieder mit Rhythmus und Musik leichter tun als andere und die Versuchsanordnung auch für das Publikum eher anstrengend als vergnüglich ist, Rike Süsko und ihr Team haben konsequent eine mutige und überzeugend beklemmende Lesart dieses Volksstück-Klassikers vorgelegt.
Sagt Martin Pesel über das Wiener Volkstheater Geschichten aus dem Wienerwald von Oeden von Howard in der Regie von Rike Süsko. Der Nebel fällt, hinter dem Ofen tritt Goethes Mephisto hervor. Hier Gustav Gründgens mit Paul Hartmann als Faust im April 1949 in Düsseldorf.
Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten?
Das also war des Pudels Kern? Ein fahrender Scholast? Der Kasus macht mich lachen.
Ich salutiere den gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidlich schwitzen machen.
Berühmte Stimmen, berühmte Inszenierungen. Nachfolger von Gustav Gründgens als Intendant wurde 1955 in Düsseldorf Karl-Heinz Strux. Und der brachte viele moderne Stücke heraus, unter anderem 1959 eine legendäre Uraufführung von Die Nashörner des französisch-rumänischen Dramatikers Eugène Ionesco. Und der erzählt skurril, absurd, wie sich die biederen Bewohner einer kleinen Stadt Zug um Zug in Nashörner verwandeln. Viele wollen anders sein, keinen historischen Druck verspüren durch die dicke Haut der Geschichte. Sie wissen nicht, was hinter ihnen liegt. Eugène Ionesco wusste, was hinter ihm lag. Seit den 30ern wusste er, was Faschismus ist. Gestern wurde das Stück erneut am Schauspielhaus Düsseldorf aufgeführt, in der Regie von Céline Kara. Die ist Intendantin am Schauspiel Essen. Dorothea Markus war bei der Premiere, wie aus individuellen Menschen Uniforme kollektive Nashörner werden.
Idyllischer ist eine Kleinstadt kaum vorstellbar. Ein bonbonblauer Bilderbuchmarktplatz ist auf die große Bühne gebaut. Eine Plastikwelt in Türkis-Pastell. Gestreifte Markisen, Weinhändler, Dorfbar. Hier treffen sich die Freunde Béranger und Jean, der betrunkene Melancholiker und der kunstaffine Spießbürger zum täglichen Kleinkrieg. Komödiantisch sprühen die Funken zwischen den Schauspielern Heiko Raulin und Sebastian Tessenow, lustig überlagert von anderen schrulligen Stadtbewohnern. Bis das Unerhörte geschieht.
Oh, ein Nashorn! Oh, ein Nashorn!
Oh, ein Nashorn in Gegenrichtung!
Was ist los? Oh, ein Nashorn!
Oh! Es hat meine Katze zertrampelt!
Das arme Tierchen!
Weinen Sie doch nicht, Madame!
Alle Katzen sind sterblich, damit muss man sich abfinden.
Meine Katze!
Doch anstatt die Gefahr der Nashörner richtig einzuschätzen, streitet man sich lieber über Spitzfindigkeiten. Darüber, ob es afrikanische oder asiatische, ein- oder zweihörnige Nashörner waren. Eine Gesellschaft, die das kollektive Wegschauen perfektioniert. Immer mehr Nashörner wandeln durch die Stadt und schleichend verschiebt sich der Diskurs. Von Erschrecken über Verharmlosung zu Bewunderung.
Nashörner sind doch Geschöpfe, genau wie wir. Und sie haben genau dasselbe Lebensrecht.
Ja, solange sie unser Leben nicht zerstören. Wir haben unsere Moral.
Ich habe genug von der Moral. Die Moral muss überwunden werden.
Ja, und was würden Sie an Ihre Stelle setzen?
Die Natur.
Die Natur.
Die Natur hat ihre Gesetze. Die Moral ist wieder natürlich.
Humanismus.
Der Humanismus muss überwunden werden. Der muss ihre alberne Gefühlsduselei.
Und so werden immer mehr Kleinstadtbewohner selbst zu Nashörnern. Auch Jean, Bérangers Freund. Nashörner sind auf der Bühne allerdings nie zu sehen. Sie tauchen nur als dunkles, untergründiges Grollen, als finstere Tierlaute auf. Währenddessen drehen sich die Kleinstadtfassaden, werden zu kahlen Containerbauten im leeren, dunklen Raum. Schön ist hier die universelle Verlorenheit der letzten Humanisten gezeigt. Immer einsamer wird Béranger, der von Schauspieler Heiko Raulin sehr überzeugend wie ein leicht derangierter, aber sehr menschlicher Außenseiter gezeigt wird. Der Einzige, der sich gegen die schleichende Übernahme durch die neue Naturideologie der Rhinoceritis wehren will. Aber wie?
Das weiß ich noch nicht. Ich Leserbriefe schreiben, Anzeigen verfassen, einen Termin beim Bürgermeister machen.
Warten Sie doch erst einmal ab, bis die Behörden von selber reagieren.
Man sollte sich nicht wahnsinnig machen, nur weil sich ein paar Leute eine neue Haut zugelegt haben.
Doch alle hilflosen Weltrettungsversuche nützen nichts. Die Nashörner zerstören und übernehmen alles. Am Ende findet er sich alleine wieder mit seiner Freundin Daisy in seiner Wohnung. Mit großem Wind fällt eine Containerwand zu Boden. Das Bühnenbild von Lydia Merkel fängt das meisterhaft ein. Die Existenz ist prekär und einsam geworden. Letzte Widerstandsinsel im bedrohlichen Universum. Doch auch die letzte menschliche Konstante ist keine mehr.
Das, was du Liebe nennst, dieses schwache Gefühl, dieses morbide Gefühl, diese Schwäche des Menschen, das ist für mich eher ein Grund, mich zu schämen. Man kann das nicht mit dem Feuer, mit der unglaublichen Energie vergleichen, die von diesen Wesen um uns herum ausgeht.
Rund 15 Statisten stehen am Ende aus dem Zuschauersaal auf und kreisen mit den Darstellern stumm und stumpfbedrohlich über die Bühne. Die Nashörner haben gewonnen. Die Moral von der Geschichte: Regisseurin Selin Kara ist eine beklemmende Inszenierung gelungen. Klug hat sie auf jeden Verweis in die Gegenwart verzichtet und doch die universelle Bedrohungslage verdeutlicht. Dass Ionescos Parabel nicht aktueller sein könnte im autoritären Sinneswandel der Welt, versteht sich von selbst. Auf eine seltsame Krankheit weise er hin, sagte der Dramatiker selbst. In verschiedenen Formen wüte sie und bleibe doch gleich. Massen, die dem Populismus erliegen. Nicht ahnen konnte er, wie extrem sich ihre Übertragungsformen digital potenzieren würden. Schade nur, dass am Ende allzu erwartbar nur Grusel, Resignation und Kontrollverlust stehen und keinerlei Lösungsansatz.
Sagt Dorothea Markus über die Nashörner in Düsseldorf. Der Streamingdienst Netflix hat den Film- und Medienkonzern Warner Bros. Discovery übernommen. So rücken zwei riesige Anbieter näher zusammen. Der Abschluss wird aber wohl noch 12 Monate dauern. Netflix-Abonnenten können also jetzt noch nicht einfach auf Warner Bros. Filme oder HBO-Serien zugreifen. Aber Netflix poliert sein Portfolio auf, seine Marktstellung, nicht zuletzt auch durch den Zugewinn von Harry Potter etwa. Kino von Warner wird es wohl weiter geben, aber es wird dann noch schneller im Streaming landen. Verändert die Übernahme das deutsche Kinoangebot? Christian Berndt berichtet.
Play it once, Sam. Play as time goes by.
Casablanca gehört zu den großen Warner-Klassikern. Doch das Studio selbst steht vor einem Umbruch. Als Teil von Warner Discovery könnte es an Paramount, Skydance oder Netflix verkauft werden. Für viele in der Filmwelt droht damit das Ende des klassischen Hollywood-Kinos.
Das kommt darauf an, was man unter Hollywood versteht. Also ist Hollywood jetzt einfach nur ein Ort, an dem verschiedene Medienkonzerne sitzen, die eigentlich international arbeiten? Oder ist es eine bestimmte Vorstellung von Filmproduktion, die es in der Form, die da vielleicht mit gemeint ist, schon lange nicht mehr gibt?
Die klassischen Filmstudios, sagt der Filmwissenschaftler Klaus Tieber von der Universität Wien, gibt es so nicht mehr. Seit der Deregulierung der 1980er Jahre sind aus ihnen globale Entertainment-Konzerne geworden, getrieben von Rendite und Aktionärserwartungen. Gleichzeitig hat das Kino seine Rolle als zentraler Abspielort verloren, seit Streamingdienste den Markt dominieren. Trotzdem teilt Tieber die Befürchtung nicht, dass ein möglicher Netflix-Kauf von Warner das Kino extrem schwächen würde, etwa durch reine Streaming-Veröffentlichungen oder stark verkürzte Kinofenster.
Man kann mit Kino noch immer wahnsinnig viel Geld verdienen. Das hat ja gerade Warner Brothers jetzt bewiesen. Also 4 Milliarden Euro in 2025 ist ja auch sozusagen eine Schallmauer gewesen. Und darauf wird auch niemand jetzt mutwillig verzichten.
Für die Kinowirtschaft wäre, glaubt Tieber, eine Übernahme von Warner durch Netflix wohl vorteilhafter als durch den Konkurrenzbieter Paramount Skydance.
Weil Netflix kein Filmstudio hat und weil deswegen vielleicht ein paar Arbeitsplätze mehr bestehen bleiben. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn Paramount das bekommt, dann eher weniger produziert wird, weil die sich mehr überschneiden.
Anders als Netflix will Paramount Skydance auch die TV-Sender von Warner Discovery übernehmen. Und hier bekommt der Deal eine politische Dimension. Chef von Paramount Skydance ist David Ellison, Sohn des Tech-Milliardärs Larry Ellison und ein Unterstützer von Donald Trump. Ellison Jr. hat Regierungsvertretern bereits signalisiert, nach einer Übernahme Veränderungen bei CNN anzustoßen. Der bislang Trump-kritische Nachrichtensender soll auf Linie gebracht werden. Wie schnell sich Teile Hollywoods politisch neu sortieren, hat auch den langjährigen UFA-Geschäftsführer Nico Hofmann irritiert.
Ich habe jetzt gemerkt in den letzten Monaten, es gibt einfach auch Widerstand. Es gibt auch einfach eine große Bastion freier Künstler, die sich absolut gegen die amtierende Regierung wenden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass alle jetzt kuschen. Aber das bestürzt natürlich, dass alle großen Megakonzerne jetzt plötzlich unisono dem Präsidenten huldigen.
Dass CNN nach einer Übernahme durch den Trump-nahen Konzern Paramount Skydance politisch auf Linie gebracht würde, glaubt Nico Hofmann allerdings nicht. Dafür sei der liberale Nachrichtensender zu eigenständig aufgestellt. Und auch im Fall einer Übernahme durch Netflix sieht Hofmann nicht das Ende des Kinos kommen.
Ich würde sagen, es gibt in Amerika so eine stabile Kinoindustrie. Also da muss man ja wirklich von Milliarden reden. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Doppelspiel wird.
Heißt, unabhängig davon, wer Warner übernimmt, bleibt das Kinogeschäft wichtig und zugleich wird das riesige Film- und Serienarchiv des Studios weiter ausgeschöpft. Die größere Sorge in Hollywood richtet sich auf etwas anderes, auf Einsparungen nach einer Fusion. Genau dagegen regt sich bereits Widerstand bei den Kreativen, etwa bei der amerikanischen Drehbuchgewerkschaft. Und diese Einschnitte, warnt Gerrit Hermanns, kinopolitischer Sprecher des Deutschen Drehbuchverbands, würden auch den eng mit Hollywood verflochtenen deutschen Filmmarkt treffen.
Wir sind sehr wach geworden, als unsere amerikanischen Kollegen da ein ziemlich klares Statement rausgehauen haben, dass sie das überhaupt nicht gut finden. Und das hat uns so ein bisschen aufgeweckt. Und wir haben dann gemerkt, das hat doch mehr mit uns zu tun, als wir dachten.
Nicht nur, weil Warner auch deutsche Kinofilme und Serien produziert. Zu Warner Discovery gehört auch der Streamer HBO Max, der im Januar in Deutschland startet. Doch genau das könnte sich mit einer Übernahme von HBO Max wieder ändern, denn Einsparungen würden auch den deutschen Filmmarkt treffen. Zwar sind hierzulande die öffentlich-rechtlichen Sender noch immer die mit Abstand wichtigsten Geldgeber für Film- und Serienproduktionen, doch auch sie stehen unter Spardruck. Und in der aktuellen Krise der deutschen Filmwirtschaft fällt der Rückgang von US-Produktionen besonders ins Gewicht. Wie die Übernahmeschlacht in Hollywood ausgeht, wird deshalb auch in Deutschland aufmerksam verfolgt.
Christian Berndt über den Bieterkampf um Warner Brothers. Vor 30 Jahren, am 14. Dezember 1995, da wurde in Paris das Abkommen von Dayton unterzeichnet, das nach über 3 Jahren den Krieg in Bosnien und Herzegowina beendete. Alexander Rothart war 2 Jahre jahrzehntelang in verschiedenen Positionen für UNO, NATO, OSZE und als Sonderberater für den hohen Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina tätig, auch als Beauftragter zur Wiedervereinigung der Stadt Mostar. Ihn habe ich gefragt, was endete vor 30 Jahren? Mit dem Dayton-Abkommen.
Dayton hat natürlich einerseits oder zum einen den Krieg beendet, die Kampfhandlungen. Viele Leute sagen, das sei der einzige Verdienst Daytons. Dem würde ich aber dezidiert widersprechen, denn Dayton hat die Grundlage gelegt, im Prinzip für den Staat Bosnien und Herzegowina, also erstmal die territoriale Integrität des von der UN 1992 anerkannten Staats Bosnien-Herzegowina bestätigt und hat es ermöglicht, und das ist, glaube ich, ein Verdienst Daytons, der kaum beachtet wird. Es gab ja während des Krieges diese sogenannten ethnischen Säuberungen, wo also insbesondere in den Gebieten, die von der jugoslawischen bzw. serbischen Armee dann erobert wurden 1992, ungefähr 70-75% des Landes, wurden alle Nicht-Serben entweder ermordet oder vertrieben. Und es insgesamt bosnienweit oder im gesamten Land Bosnien-Herzegowina waren das 2,2 Millionen Menschen. Von denen sind mittlerweile, oder was mittlerweile, schon vor 15 Jahren, damals waren über 1 Million zurückgekehrt. Also über knapp 50% der Vertriebenen und Flüchtlinge konnten zurückkehren. Und das ist ein großes Verdienst Daytons, weil im Dayton-Vertrag, im Annex 7 des Vertrages, wird ganz klar dezidiert gesagt, jeder Bürger, jede Bürgerin hat das Recht, an den Ort zurückzukehren, wo sie oder er 1991 gewohnt hat. Und auch das Recht, was auch sehr wichtig ist, das Eigentumsrecht, nämlich das Eigentum zurückzuerlangen. Ich nenne das wirklich einen Meilenstein des Völkerrechts, was es so in dieser Form noch nicht gegeben hat, weil es auch wirklich implementiert worden ist, umgesetzt worden ist.
Wenn wir heute drauf gucken, wir wissen, dass Bosnien-Herzegowina EU-Beitrittskandidat ist. Die Verhandlungen mit Serbien sind eingefroren, weil, ich nenne es jetzt mal so, der serbische Hegemon so eine Art Großserbien offenbar will. Der bosnische Serbenführer Dodik spricht sogar vom Teufelsstaat Bosnien. Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass
Dayton zwar den Bosnienkrieg beendet hat, aber die Länder ungeordnet in eine Pluralität entlassen worden sind. Einfacher gesagt, das Labor des Miteinanders ist nicht geglückt.
Also dem würde ich widersprechen, weil es gibt wieder, auch gerade durch die Rückkehr der Leute, gibt es wieder multiethnische Gemeinden und Städte, wie zum Beispiel Brčko im Norden von Bosnien, der selbstverwaltete Distrikt, wo also Bosniaken, Kroaten und Serben diesen Distrikt selber verwalten und dort zurückgekehrt sind. Dann auch zum Beispiel das Beispiel Mostar, wo also auch alle drei Völker und auch die Minderheiten, viele Minderheiten zurückgekehrt sind.
Das ist ein wichtiges Beispiel, an dem Sie mitgewirkt haben. Wir erinnern uns, die Brücke von Mostar, 93 zerstört, 2004 wieder eröffnet. Also als symbolisches Bindeglied zwischen muslimischem Ostteil und katholischem Westteil, richtig?
Jein, weil dieses Bindeglied natürlich ist symbolisch so, aber die Brücke an sich verbindet zwei Teile der Altstadt. Aber Mostar ist mittlerweile wieder auch wirklich eine multiethnische Stadt geworden, wird multiethnisch regiert von einer Stadtverwaltung und einem Stadtrat zusammengesetzt, also aus diesen drei Völkern. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Verdienst der internationalen Gemeinschaft, dass sie das, was Kosnik 1994 begonnen hat, wirklich fast bis zum Ende durchgesetzt hat. Und so sind diese multiethnischen Zentren wieder entstanden. Übrigens auch Sarajevo. Sarajevo ist zwar natürlich bevölkerungsmäßig hauptsächlich bosniakisch, aber ist nach wie vor oder wieder auch eine multikulturelle Stadt. Gehen Sie mal nach Sarajevo in die Innenstadt. Da gibt es die katholische Kathedrale, die serbische Maria-Geburtskirche und natürlich die Moscheen und jüdische Einrichtungen. Alle im Umkreis von 500 Metern. Deshalb wird es ja auch Jerusalem Südosteuropas genannt. Also da ist wirklich viel passiert.
Wir sprechen am Vorabend des Ereignisses vor 30 Jahren, dem Abkommen von Dayton am 14. Dezember 1995. Wird dieses Datum erinnert oder wird nicht vielmehr vielleicht der 11. Juli 1995 erinnert, also der Tag des Massakers? Sehen Sie davon was? Wissen Sie davon was? Gibt es so etwas erinnerungspolitisch in Kunst und Kultur oder findet das hinter vorgehaltener Hand statt?
Also es wird meines Wissens relativ wenig an oder daran erinnert. Sie haben recht, der 30. Jahrestag des Srebrenica Völkermords hat natürlich vieles überschattet. Und ich meine zu Recht natürlich, weil es der erste Völkermord in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und diese Erinnerung ist natürlich nach wie vor sehr schmerzlich, auch weil nach wie vor nicht wirklich aufgeklärt worden ist, wie es dazu kam. Ich meine, dass der Völkermord stattgefunden hat, ist ja durch das UN-Kriegsverbrechertribunal wirklich minutiös belegt worden, auch durch die Verurteilung vieler Täter, vieler serbischer Täter und so weiter. Aber warum die internationale Gemeinschaft zum Beispiel es damals nicht verhindert hat, wird sehr viel weniger diskutiert. Wenn wir uns mal selber an unsere Geschichte erinnern, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, und ich finde, das sollte man mal wirklich vergleichen. Wir waren, also Deutschland war bis 1990, bis zur Wiedervereinigung, kein souveräner Staat. Wir hatten nach wie vor einen alliierten Kontrollrat. Was wirklich positiv ist, das hatte ich angesprochen, ist die Flüchtlingsrückkehr und die Eigentumsrechte.
Es gab ja auch Ärger drum, vielleicht erinnern Sie sich, ist ziemlich genau 6 Jahre her, dass ein gewisser Peter Handke den Nobelpreis bekam in Stockholm.
Oh Gott, ja.
Ja, und genau. Und es Proteste gab, weil er sich mit einem Text Gerechtigkeit für Serbien doch bei vielen sehr unbeliebt machte. Dieser berühmte Text Winterlicher Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morava und Drina. Ja. Mhm. Und immerhin die Trauerrede auf den serbischen Kriegsverbrecher Slobodan Milosevic gehalten hatte. Erinnert man sich an sowas oder findet das in den Künsten und der Kultur nicht statt? Wie beobachten Sie das?
Oh, das wird sehr, sehr stark wahrgenommen, gerade auch in der Kulturszene. Also alles wird, was publiziert wird, sagen wir mal bei uns in Europa, auch in Amerika, das wird sehr, sehr genau beobachtet und wahrgenommen und auch diskutiert in den Medien dort, absolut. Und Sascha Stanisic hat das ja wirklich genau. Sehr, sehr gut kritisiert. Genau, richtig, Sie haben recht, massiv protestiert, dass man diesem Menschen den Nobelpreis verliehen hat. Kann ich nur zustimmen, weil ich meine, Sie haben erwähnt, die Grabrede für den Schlechter des Balkans, der wirklich diese 140.000 Tote insgesamt zu verantworten hat, Milosevic. der diese Kriege geplant hat, gegen Slowenien, gegen Kroatien, gegen Bosnien-Herzegowina und gegen Kosovo. Und dem wird, der Handke hat übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der war Trauzeuge oder Trauzeuge bei einem verurteilten Kriegsverbrecher, serbischen Kriegsverbrecher aus Foča, der von einem vom Bayerischen Obersten Landesgericht 1997 verurteilt worden ist, wegen Beihilfe zum Völkermord. Und nach dessen Entlassung ist er Trauzeuge geworden von diesem Novislav Djajic, hieß er, glaube ich. Also da sieht man, welch Geisteskind der Herr Handke ist.
Dass es, sagen wir mal, jetzt größere Feierlichkeiten gäbe oder ein Denkmal enthüllt würde oder ein transnationaler Gedenkort oder sowas, da ist, das können Sie nicht beobachten, ne?
Also es gibt natürlich die Srebrenica Völkermordgedenkstätte, die eine staatliche Institution ist. Also das Gebiet damals, wo die Leute zusammengetrieben worden sind, die Bosniaken, wo sie sich versammelt haben, da um dieses niederländische Hauptquartier der niederländischen UN-Soldaten. Das ist also ein staatliches Gebiet jetzt, wo eine Gedenkstätte ist, auch mit einem Museum, wo also von diesen 8.372 Opfern mittlerweile knapp 7.000 beerdigt worden sind. Und das ist also wirklich der zentrale Gedenkort in Bosnien und Herzegowina. Wird auch von der Staatspolizei, also von der staatlichen Institution bewacht. Die Gedenkstätte wiederum, wie gesagt, das ist also der zentrale Gedenkort.
Alexander Rotert zur Erinnerung an 30 Jahren Dayton-Abkommen war das. Am Theater und im Fernsehen, da wird er wohl fehlen. Zum Tod von Schauspieler Rolf Becker jetzt die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjavski.
Das Theater wurde in seiner Jugend eine Art Zufluchtsort. Das sagte der 1935 in Leipzig geborene Rolf Becker einmal.
Ich war 10, als der Krieg zu Ende war. Dann begann mit der Bewusstwerdung, sage ich mal so, ab Pubertät, das Bedürfnis zu kapieren, was läuft da. Und auch darüber nachzudenken, wie richtet man eine Welt ein, in der das nicht wieder vorkommt.
Mit kleinen Rollen an den Münchner Kammerspielen begann seine Karriere. Mit Engagements am Hamburger Schauspielhaus und am Thalia-Theater machte er sich schnell einen Namen und spielte unter Regielegende Peter Zadek. Auch im Film und Fernsehen war Becker zu sehen. 1976 in der Verfilmung Die verlorene Ehre der Katharina Blum, in Produktionen, in denen auch zwei seiner fünf Kinder, Merit und Ben Becker, mitgespielt haben, als auch in der beliebten ARD-Arztserie In aller Freundschaft. Über die Wahl seiner Rollen sagte er:
Ausschlaggebend ist für mich immer wieder, was ist das für eine Geschichte? Ist es eine Geschichte, die Menschen bewegen kann, die mich beschäftigt, von der ich das Gefühl habe, sie muss transportiert werden und sie hilft den Leuten in irgendeiner Form weiter?
Rolf Becker engagierte sich auch politisch und sozial, etwa für die internationale Flüchtlingshilfe und, nicht ohne Kritik, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Rolf Becker wurde 90 Jahre alt. Die erneute Festnahme der iranischen Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi ist international auf scharfe Kritik gestoßen. Die gewaltsame Festnahme bei einer Trauerfeier am Freitag im Iran sei zutiefst beunruhigend, erklärte das Auswärtige Amt. Der Einsatz für Menschenrechte und Meinungsfreiheit dürfe niemals kriminalisiert werden. Auch das norwegische Nobelkomitee forderte ihre sofortige Freilassung. In Belarus wiederum sind Dutzende prominente Oppositionelle auf freiem Fuß, darunter die Menschenrechtsaktivistin Maria Kolesnikova, die unter anderem mit dem Sacharow- und dem Aachener Karlspreis ausgezeichnet wurde, als auch der Friedensnobelpreisträger und Gründer der Menschenrechtsorganisation Vjasna, Aljas Bjaljatski. Er werde nach Litauen abgeschoben, hieß es. Kolesnikova habe Belarus schon verlassen. Nach offiziellen Angaben liest Machthaber Alexander Lukaschenko insgesamt 123 politische Gefangene frei. Er erkaufte sich damit unter US-Vermittlung die Aufhebung von Sanktionen gegen sein Land. Einen möglichen Dämpfer für sein Herzensprojekt muss US-Präsident Donald Trump verkraften. Eine führende Denkmalschutzorganisation der USA klagt gegen die Bauarbeiten für den neuen Ballsaal am Weißen Haus und verlangt einen Baustopp. Die Arbeiten seien rechtswidrig. Über einen Baustopp dürfte sich wohl auch First Lady Melania freuen. Wie es heißt, leidet sie Tag und Nacht unter dem Baulärm.
Die Kulturmeldung waren das mit Adalbert Sinjavski am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse.
Die Nachrichten folgen gleich, dann die Informationen am Abend und die berichten unter anderem vor dem Ukraine-Gipfel. Kanzler Merz beschwört die Geschlossenheit Europas. Ihnen einen guten Abend, einen schönen Advent, ein gutes Wochenende.